Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Dieses Gefühl, dass Musik in uns etwas zum Klingen bringt, nachhalt, das kennen wir wahrscheinlich alle. Lassen sich so aber auch große Ideen und Ideale vermitteln, von der Gleichberechtigung aller Menschen, der Gemeinschaft und Freiheit zum Beispiel. Für seine neueste Komposition hat sich Helge Burggrabe von der UN-Menschenrechtscharta inspirieren lassen. Heute Abend feiert das Werk im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie Konzertpremiere. Vorher ist der Komponist bei uns. Guten Morgen, Helge Burggrabe.
Guten Morgen.
Human, so heißt Ihr neues Werk, über das wir später ausführlich sprechen werden. Nur damit wir vielleicht schon mal eine kurze Vorstellung haben, wie würden Sie es beschreiben?
Ja, Human ist ein Orchesterstück, also etwa eine Stunde lang, und beschreibt eben Grundbedürfnisse, Grundgedanken, die in der Menschenrechtscharta eben festgehalten wurden. Ich habe sie nochmal verdichtet auf 11 Grundthemen, wie zum Beispiel Freiheit, Unfreiheit oder Sehnsucht nach Heimat. Und da das aber alle Menschen betrifft, wollte ich gerne nicht den Text dieser Menschenrechtserklärung vertonen, als Chorstück beispielsweise, sondern eben tatsächlich die ganz universelle Sprache der Musik eben wählen. Und deswegen ist es eben ein Orchesterstück geworden. Das kann man auch aufgreifen als Tanzkompanie jetzt. Es wird auch an verschiedenen Orten jetzt schon gemacht, sodass man es tatsächlich auch noch bewegt. Zum Beispiel mit jungen Menschen oder als Ballettaufführung, die Oper Leipzig hat das aufgegriffen. Also diese großen Themen des Menschseins sozusagen ganz real zu bewegen mit Musik und Tanz.
Und das ist spannend, was man alles daraus machen kann. Wir werden da auch drüber sprechen. Und wie viele Anspannung ist jetzt gerade bei Ihnen kurz vor der Konzertpremiere heute Abend?
Also ich freue mich schon sehr darauf. Also es ist das Deutsche Kammerorchester Berlin, das dort spielen wird. Und Julia Jentsch, die wunderbare Filmschauspielerin, wird da sein und eben auch einige Texte lesen. Und das ist das Besondere jetzt auch von diesem Format heute Abend, dass es eben dann diese Musik verbunden wird mit Grundgedanken, also auch Ausschnitten aus den Menschenrechten, aber auch Gedanken von Stefane Essel, der die Menschenrechte mitformuliert hat damals. Oder eben Malala, diese Friedensnobelpreisträgerin, die junge Pakistanerin. Also da habe ich verschiedene Texte ausgesucht, die das sozusagen noch inhaltlich noch ausformulieren. Eben, was könnte es sein? Wie könnten wir als Menschen zusammenleben in aller Unterschiedlichkeit?
Helge Burggrabe, ein bisschen von dieser Freude werden wir heute Vormittag natürlich auch hier ins Radio tragen. Heute Abend hat Human Konzertpremiere in Berlin. Inspiriert wurde die Musik von der UN-Menschenrechtscharta. Und es ist 75 Jahre her, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde. Das alleine war ja aber gar nicht Anlass, diese Musik zu komponieren. Was hat Ihnen noch den Impuls gegeben?
Es war eine Anfrage von Schulen in Molenbeek, das ist ein Stadtviertel in Brüssel. Und aus diesem Stadtviertel kamen die meisten Attentäter 2015 bei diesem schrecklichen Attentat in Paris.
Bataclan.
Genau. Und da hatten die Schulen das Bedürfnis zu zeigen, dass sie in dieser multikulturellen Struktur, die dort in dem Viertel ist, durchaus das schaffen, auch in aller Unterschiedlichkeit zusammenzuleben, und wollten ein Projekt, ein Kulturprojekt machen, wo Jugendliche mitmachen können. Und da kam die Anfrage bei mir an, und ich habe eben dann überlegt, was könnte ein Thema sein, wo quasi sich alle wiederfinden, und das ist dieses Thema Menschsein, also Human. Und daher habe ich dann vorgeschlagen, dass uns die Menschenrechte aufgreifen, um zu zeigen, es gibt unverhandelbare Grundthemen, die sozusagen jeder Mensch durch seine Existenz eigentlich einfordern möchte und darf, um eben leben zu können. Und das ist eben nicht nur Luft, Wasser und so weiter, sondern eben auch Grundbedürfnis nach Freiheit zum Beispiel.
Und ist diese Erarbeitung der Musik dann tatsächlich auch zusammen mit den Schülerinnen und Schülern erfolgt, oder wie sind Sie das angegangen?
Es war von Anfang an die Idee, dass es ein Musikstück wird, und das dann von Choreografen aufgegriffen wird und dann eben mit den Jugendlichen zusammen erarbeitet wird. Also die Choreografen Wilfried van Poppel und Amalia Lubeigt, die also auch mit Royston Maldoom zusammengearbeitet haben oder gewissermaßen Schülerinnen von ihm sind. Diese Richtung Community Dance nennt sich die. Die sind dorthin 3 Wochen lang und haben mit den Jugendlichen gearbeitet. Und das war ein unglaublicher Prozess. Ich weiß nicht, einige kennen bestimmt den Film Rhythm Is It vor etwa 18 Jahren mit den Berliner Philharmonikern. Das war ja auch Royston Maldoom. Und der ist eben jetzt auch Schirmherr dieses Human-Projektes. Und es ist einfach genial, was man dann eben mit Mitteln der Kunst tatsächlich auslösen kann und dass dann solche Jugendlichen eben so eine Selbstwirksamkeit erfahren. Ich werde gesehen, ich werde gebraucht, ich darf in diesem Leben eine Rolle spielen.
Und diese Energie, die dann auch auf einmal entsteht, ne, wenn man dann gemeinsam an so einer Sache arbeitet.
Genau, also die Aufführung ist dann das eine, und aber der Prozess ist quasi mindestens genauso wichtig, weil da wird ein Projekt ja nur dann erfolgreich, wenn alle ihren Teil beitragen, und dann wird es größer. Also die Summe der Einzelteile ist eben größer dann als jeder Einzelne. Das könnte ein Einzelner ja gar nicht schaffen. Und das zu erfahren als Jugendlicher, ich werde gebraucht, ich werde gesehen, das ist eben gerade in solchen Stadtvierteln und sozialen Umfeldern dann besonders wichtig.
Ja. Nun ist das ja auch spannend, wie Sie das angegangen sind, die Vertonung von Menschenrechten. Das klingt ja erstmal ein bisschen abstrakt, und um das jetzt nochmal ein bisschen zu konkretisieren, also Sie haben ja schon erzählt, Sie haben das im Prinzip so in Grundbedürfnisse des Lebens unterteilt, aber wenn ich jetzt so Begriffe wie Freiheit und Gleichheit habe, da versteht ja schon nicht jeder das Gleiche, wenn man allein nur diese Begrifflichkeiten hat, ne? Wie ist das dann mit der Musik? Wie kann man da präzise sein?
Ja, also es ist natürlich nur eine Möglichkeit, das zu interpretieren, das ist klar. Ich habe bei den Musikstilen geschaut, dass es eine ganze Bandbreite auch hat. Also manches klingt richtig klassisch, manches klingt jazzig. Dann gibt es sehr rhythmuslastige Stücke so. Mhm. Ich habe da Royston Maldoom einfach auch gefragt, was ist inspirierend für Tanz? Und da war klar, durchgehende Rhythmen sind hilfreich oder auch wiedererkennbare Melodien. Also jetzt mal so ganz praktisch. Und manches klingt etwas südamerikanisch. Also es sind Anleihen, die gewissermaßen auch durch verschiedene Musikstile durchgehen.
Wir holen uns gerade mal einen kleinen musikalischen Eindruck und hören einen Ausschnitt aus dem Werk, damit jeder das auch mal in den Ohren hat. Und zwar geht es hier um das Thema Heimat, Home. Home, ein Ausschnitt aus dem neuen Werk von Helge Burggrabe, und da passiert ja schon ganz viel. Für mich wirkt es so, als ob ja eine friedliche Atmosphäre plötzlich in diese Atmosphäre das Chaos einbricht. Was wollen Sie da beschreiben?
Genau, das war die Idee, dass es sozusagen von Heimatlichem ausgeht. Da hört man so eine Melodie im Glockenspiel. Das war für mich so die Assoziation wie so eine Spieluhr, wie man als Kind eben so Spieluhren hatte, die einen vielleicht auch in den Schlaf am Abend neben das Bett gestellt wurden. So. Also so was ganz Tröstliches, Geborgenes, und dass das eben zerbrechlich ist und fragil ist. Also innerhalb des Musikstückes wird es aufgebrochen, wird dann immer atonaler und geht dann immer mehr in die Heimatlosigkeit und die Sehnsucht, eben irgendwie wieder in eine Heimat zu kommen. Und das finde ich eben in Anbetracht von über 110 Millionen Flüchtlingen, die jetzt heutzutage, also es gab noch nie so viele Flüchtlinge, die ihre Heimat verloren haben. Also in Anbetracht dieser Situation finde ich das eben ein Grundthema. Also es ist ja keine Selbstverständlichkeit, an einem Ort sein zu dürfen und sich heimatlich geborgen zu fühlen.
Ja, und Sie haben ja eben auch beschrieben, was eigentlich Anlass für dieses Werk gewesen ist, die furchtbaren Anschläge oder der furchtbare Anschlag in Paris. Aber es gibt ja immer wieder neue Anlässe, um über Menschlichkeit nachzudenken und wo man natürlich dann fragt, was ist eben mit der Menschlichkeit? Und ich muss gerade aus der eigenen Erfahrung vom Hören, mich hat das wirklich berührt in dem Augenblick, wo eben auch dieses Chaos da einbricht und diese Harmonie zerstört wird. Was für eine Erfahrung machen Sie denn? Also heute ist ja das erste Mal, dass das als Konzert aufgeführt wird, aber diese Musik, die gibt es ja schon länger, ist auch schon aufgenommen. Normalerweise heißt es natürlich, Leute, die in so ein Konzert gehen, die muss man nicht von der Bedeutung der Menschenrechte überzeugen. Was für eine Wirkung erhoffen Sie sich von Ihrer Musik?
Ja, also die Musik, also Musik an sich öffnet ja immer einen Raum. Also alle Menschen leben mit Musik und sind sozialisiert mit Musik, können durch Musik sich ausdrücken. Es ist ganz viel Sehnsucht da drin. Und ich denke, dass das die große Chance ist, eben sich rückzuerinnern, was ist uns wichtig im Leben. Das sind dann so Fragen, die dann ein bisschen aus dem Alltäglichen herausgehen, wie so einen Schritt mal zurück, Abstand zu nehmen und sich nochmal zu vergewissern, was ist eigentlich mir wichtig, was ist eine Haltung, die mir wichtig ist, wie möchte ich dem Leben begegnen, wie möchte ich einem anderen Menschen begegnen. Solche Grundfragen, nicht nur irgendwie sonntags einmal in der Woche oder mal, wenn man sich, ja, also einfach so etwas sozusagen hereinzuholen, als Grundfrage dem Leben zu begegnen. Und das sehe ich als Chance in diesem Projekt, dass also so ein Konzert so eine Reflexion ist, gerade in Anbetracht von den Wirren, die wir jetzt haben, den politischen Situationen, die immer krisenhafter zu werden scheinen, innezuhalten, was ist eigentlich der Kompass? Und das ist könnte doch der Kompass des Menschlichen sein, immer noch im anderen den Menschen zu sehen, in aller Unterschiedlichkeit. Also klingt vielleicht wie eine Utopie, aber anders wird es sozusagen nie Frieden geben, wenn wir da nicht an uns selbst sozusagen diese Grundfrage stellen, einen inneren Frieden herzustellen und da eine Grundhaltung des Menschlichen eben in sich selber zu wecken.
Helge Burggrabe hat gerade von seinem neuen Werk Human erzählt, in dem beschäftigt er sich musikalisch mit den Menschenrechten, ein modernes weltliches Stück. Spiritualität spielt aber auch immer wieder eine Rolle in seinen Werken. Er hat einige geistliche Oratorien geschaffen und da gibt es verschiedene wichtige Einflüsse in sein Leben, schon in seiner Kindheit. Sie haben Ihre ersten Lebensjahre in Myanmar, damals noch Burma, verbracht. Wie kam es dazu?
Ja, mein Vater war Bauingenieur und hat gezielt dort sich beworben beim Deutschen Entwicklungsdienst und hat dann an der dortigen Universität in der Hauptstadt gelehrt. Und ihn interessierte die Kultur. Und ich war ein Jahr alt, als wir dorthin zogen und etwa 4 Jahre, als wir wieder zurückkamen. Und diese allerersten Jahre prägen einfach sehr. Und als ich etwa 11 Jahre alt war, kam das, was anscheinend auch vielen Botschaftskindern so geht, so eine Grundfrage, wo ist man eigentlich beheimatet? Und bei mir schlug sich das dann sehr in der Religion wieder. Also ich habe dann mich da ganz in den Buddhismus versenkt, dann ab 11 Jahren.
Um nochmal ganz kurz zurückzugehen, also auf diese 3 Jahre da vor Ort war, von 1 bis 4, das können ja im Prinzip auch nur so Gefühle sein, die Sie damit verbunden oder verbinden. Oder gibt es da noch konkrete Bilder oder Erlebnisse?
Ja, das vermischt sich. Also ich habe noch Erinnerungen, das sind dann manchmal auch so gebunden an eben Musik zum Beispiel auch oder bestimmte Gerüche oder Geräusche. Und mein Vater hat viel fotografiert und in diesen Bildern habe ich mich dann auch, als ich später dann Jugendlicher war, wiedergefunden. Und also mein Lebensgefühl war oder ist eigentlich immer noch so, dass ich wie von dort her komme. Mhm. Also das ist, weil meine frühesten Erinnerungen gerade dahin reichen. Und das war eben dann sehr bald, eben ab dem 11. Lebensjahr etwa, dann sehr stark verknüpft mit diesen ganzen buddhistischen Gedanken, die mich sehr geprägt haben und wo ich dann wirklich täglich dann praktiziert habe und mit 17 dann meinen Traum erfüllt habe, zum Dalai Lama zu reisen, der in Nordindien wohnt. Genau.
Mit elf meditiert, das ist ja aber trotzdem ungewöhnlich. Also da muss ja irgendwie tatsächlich so das Gefühl von, keine Ahnung, irgendwas fehlt gewesen sein, irgendwie eine Verbindung, die sie versucht haben herzustellen.
Ja, also vielleicht ist es so, wenn man zurückblickt, jetzt vielleicht ungewöhnlich, aber für mich war das eine essentielle Frage. Also ich glaube, es ist die Frage nach Heimat eben. Mhm. Also ich gehörte eben nicht zu dieser Kultur hier, wo ich aufgewachsen bin.
Gab es da etwas, was Ihnen aufgestoßen ist oder was Sie vermisst haben? Oder war das einfach wirklich nur so ein diffuses Gefühl?
Nee, ich war nicht gegen etwas. Also auch das Christliche oder so, es war mir nur fremd. Das waren nicht meine Bilder, nicht meine Heimat. Mhm. Und auf der Suche nach Heimat kann man dann verschiedene Dinge finden. Und Religion kann auch eine Heimat eben sein. Wobei ich das rückblickend eher als Philosophie ansehen würde, also praktisch als Frage an das Leben. Wohin, wie bin ich eingebunden, wohin führt mein Leben, was macht das für einen Sinn und so weiter. Das hat mich einfach schon früh bewegt.
Ich finde das spannend, dass man sich mit 11 eben solche Fragen stellt, und Sie haben gerade auch gesagt, Ihr großer Wunsch mit 17 zurückzukehren, im Prinzip nach Asien, mhm, und den Dalai Lama zu treffen. Ich glaube, da ist auch nicht jeder oder jede 17-Jährige, die diesen Wunsch hat, natürlich auch nicht die diese Erfahrung hat, aber überhaupt sich damit auseinanderzusetzen oder sich solche Gedanken zu machen, das ist doch schon irgendwie besonders.
Ja, ich weiß nicht, es war einfach eine innere Logik in meiner Biografie. Also ich habe inzwischen mir sehr angewöhnt, überhaupt nicht zu vergleichen oder und schon gar nicht zu bewerten. Jeder hat so seinen eigenen Lebensweg, und der, wenn es dann irgendwie im Rückblick gelingt, zu sagen, ja, es ist ein sehr verschlungener Weg gewesen, und vielleicht wäre es schön gewesen, manche Weggabelungen oder manche Krisenzeiten nicht erlebt zu haben oder Schicksalsschläge. Aber letzten Endes macht es einen dann aus im Rückblick. Und mein Lebensweg ging eben sehr früh in diese Richtung auch dieser Transzendenz oder dieser Fragen nach dem Leben. Ja, aber dafür habe ich anders dann weniger gelebt, was andere dann gemacht, mhm, haben. Also ich würde es gar nicht so bewerten.
Und wie war das dann mit 17, als Sie losgezogen sind, um den Dalai Lama zu treffen?
Ja, damals war das wirklich wie Heimkommen. Es ist so, wie man eben in bestimmten Musikstücken oder eben in bestimmten Gedanken sich verorten kann, war das für mich damals wie Heimkommen, also Heimat. Und ich durfte einen Monat in dem Kloster leben, was seinem Kloster zugeordnet ist. Ich durfte ihn auch treffen. Und da war zum Beispiel eine Grundfrage auch an ihn, wo gehöre ich hin? Und deswegen war das auch jenseits dieser Spiritualität, glaube ich, bei mir auch so eine Frage der Verortung, wo gehöre ich hin? Also werde ich hier gebraucht als Mensch oder so? Was ist meine Rolle und mein Ort? Und er hat damals zu mir gesagt, Europa, sofort. Und das habe ich eigentlich fast nicht akzeptieren wollen, mhm, aber im letzten Endes hat er absolut recht. Und jetzt bin ich absolut in dieser Kultur auch angekommen, und das Buddhistische hat mich sehr geprägt, aber es ist jetzt nicht mehr meine Praxis.
Hat das irgendwie begründet, warum Europa Ihr Platz ist damals Ihnen gegenüber?
Ja, also der Dalai Lama hat immer so eine Tendenz, eher dazu einzuladen, in der Kultur, in der man lebt und aufwächst, auch sich geistlich zu verorten. Also er hat nichts dagegen, Buddhist zu sein, mhm, wenn man jetzt im Europäischen aufwächst, das nicht, aber das ist ja das, was mir auch nach wie vor sehr entspricht, also nicht von einem Wahrheitsmonopol auszugehen, sondern wirklich zu sagen, es gibt verschiedene Wege, die zu dieser Essenz führt und die in die Weisheit führt.
Jetzt fragt man sich natürlich vielleicht auch, da klopft man ja nicht einfach an der Tür und sagt, hallo, ich hätte gerne eine Audienz, wie haben Sie das angestellt?
Also ich war eben wirklich in dem buddhistischen Zentrum in Stuttgart. Ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Und dann sind wir einfach als kleine Gruppe von Buddhisten dorthin. Und da gab es eben einen, der unmittelbaren Kontakt hat zum Dalai Lama und der auch in Freiburg ein Zentrum hat. Und wo der Dalai Lama jetzt später auch zu ihm gekommen ist und in seinem Zentrum auch etwas eingeweiht hat. Also es ist wirklich ein direkter Kontakt und über ihn war das dann möglich, eben auch ihn, den Dalai Lama persönlich zu treffen.
Und der Dalai Lama hat Ihnen gesagt, Ihr Ort ist eigentlich Europa, haben Sie gerade erzählt. Und da gibt es in Europa einen Ort, der für Sie eine besondere Bedeutung hat. Da sind Sie 1996 zum ersten Mal gewesen und zwar ist das die Kathedrale von Chartres. Vielleicht können Sie diese Kathedrale beschreiben. Was macht diese Kathedrale erstmal als Bauwerk besonders?
Also diese Kathedrale in Chartres ist eine gotische Kathedrale, fast wie so eine Mutterkathedrale, auch für viele andere gotischen Bauwerke dann. Also insofern so ein Gesamtkunstwerk. Die Architektur selber ist sehr harmonikal. Das hat mir als Musiker dann auch sehr entsprochen. Also sehr bewusster Umgang mit Proportionen. Das ist fast wie gebaute Musik und hat entsprechend dann auch eine wunderbare Akustik. Glaskunst ist dort verbaut und damit universelle Themen des Lebens, der Weisheit, natürlich biblische Geschichten, aber diese verweisen wirklich in einen großen Raum hinein, der eben auch eine hohe Aktualität für uns heutige Menschen hat. Und das hat mich damals, als ich 96 zum ersten Mal da war, wirklich umgehauen. Also es war wie eine goldene Tür hinein in die Kultur des Abendlandes sozusagen.
Was hat Sie denn dahin gebracht eigentlich?
Also ich war als Musiker einfach engagiert worden und durfte früh morgens vor der offiziellen Öffnung spielen mit meinen Flöten. Damals habe ich Flöte gespielt vor allem oder war Flötist und in dieser leeren Kathedrale früh morgens zu spielen, das war einfach wie so ein Schlüsselerlebnis. Es wurde noch gesteigert dadurch, dass ich an diesem ersten Morgen nicht wusste, dass dort kein Licht war und es war so im März und dann stand ich da im stockfinsteren Raum und hatte mich präpariert mit Bach, Partita, Telemann, Sonaten und so weiter und konnte nichts spielen davon. Mhm. Also es war ein Schreck für mich, weil ich war ja erst 22 und wollte diesen Auftrag jetzt gut erfüllen und schön spielen und konnte nicht. Und da habe ich dann aus meiner Not heraus einfach improvisiert. Und das war wie ein Schlüssel, weil dadurch habe ich ganz anders mit dem Raum zusammen musiziert. Und das hat mich wirklich so motiviert, dass ich gleich nach dieser Reise mich beworben hatte an den Musikhochschulen und dann letzten Endes noch das Musikstudium angefangen habe.
Und Sie hatten ja eigentlich Umwelttechnik studiert. Das heißt wirklich, Sie hatten einen ganz anderen Lebensplan vorher.
Also ich habe als Kind schon immer musiziert. Also die Musik spielte eine sehr große Rolle und es war auch die Frage, ob ich Musik studiere. Aber die ökologische Frage oder überhaupt die ökologischen Themen bewegt mich damals sehr. Und das schien mir dann doch auch noch sicherer zu sein, auch beruflich. Und deswegen habe ich dieses Umweltstudium angefangen. Aber schon im zweiten Semester kam diese Erfahrung in Chartres und dann wurde ich wie aufs neue Gleis gesetzt und konnte dann in Hamburg studieren, Musik, also Komposition und Flöte.
Und das Interessante ist, ich meine, Sie haben ja vorher schon Flöte gespielt, haben Konzerte gegeben. Das heißt, Sie sind ja nicht untalentiert gewesen, dass Sie nicht vorher irgendwie sich das zugetraut haben, das tatsächlich zum Beruf zu machen? Oder was ist es gewesen? Ist es wirklich nur dieses Interesse an Umweltthemen gewesen?
Ja, also bei der Musik muss man einfach sehr nüchtern hinschauen, wenn man dann das sozusagen als Beruf wählt und damit dann eben auch Geld verdienen möchte, dann ist es einfach nochmal was anderes, als wenn man das eben als tolles Hobby oder so in seinem Leben beibehält. Wenn man damit Geld verdient möchte als Flötist, ist es in der Regel so, dass man dann nachher Flötenlehrer ist an einer Musikschule zum Beispiel Da habe ich dann doch gemerkt, möchte ich mich doch lieber im Ökologischen sozusagen engagieren und da etwas beitragen.
Also irgendwie so auch ein bisschen finanziell unsicher dann vielleicht auch das Ganze. Wobei auch in dieser Kathedrale von Chartres haben Sie ja dann später nochmal eine große Entscheidung getroffen, nämlich nur noch freiberuflich zu arbeiten und zum Beispiel keine Karriere an der Hochschule oder als Lehrer zu machen, als Musiklehrer. Inwiefern hat Ihnen der Ort bei dieser Entscheidung geholfen?
Ja, also das war wirklich ein glücklicher Umstand, dass im Jahr 2006 die 1000-Jahr-Feier dort stattfand und im Vorlauf dieser Feierlichkeit eben überlegt wurde, was machen wir da an besonderen Projekten und Werken und Da war ich dann schon so vertraut, auch mit dem Domkapitel dort und anderen Verantwortlichen, dass die dort auf die Idee kamen, mir diesen Auftrag zu geben, ein Werk zu schreiben, was wie so eine Hommage ist für dieses Bauwerk Chartres. Und damit auch wunderbar so große Fragen, Lebensfragen sozusagen dann behandeln kann in Form von Musik und Texten. Und das war dann die Uraufführung 2006 zur 1000-Jahr-Feier und das Werk heißt Stella Maris.
Und diese Entscheidung, dann freiberuflich als Musiker tätig zu sein, das kann ja trotzdem dann erstmal ein mühsames Geschäft sein. Wie lange hat das gedauert, bis Sie sich da etabliert haben?
Ja, das rückblickend, also ich habe es gewagt, quasi immer der Spur des Herzens zu folgen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen poetisch, aber eigentlich habe ich immer künstlerisch geprüft, welches Thema bewegt mich selber, wo gehe ich in Resonanz, wo kann ich etwas dazu beitragen und so. Und wenn das sozusagen geprüft war, dann hat sich, muss ich jetzt rückblickend sagen, sich das immer bewährt. Also dann kam dann auch die Resonanz nach außen und dann kamen Folgeaufträge und ich bin da damals wie so ins Wasser nochmal gesprungen, habe meine ganzen Schülerinnen und Schüler aufgegeben und habe mich ganz in die Freiberuflichkeit getraut durch dieses große Werk, weil klar war, entweder ich mache es richtig oder gar nicht. Und das wurde dann sehr groß, also Arte hat das verfilmt dann auch und hier am Abbas, diese wunderbare Filmschauspielerin hat dort mitgewirkt als Maria. Also es war sehr bewegendes Werk und das hat die Türen für viele weitere Ideen und Projekte dann geöffnet.
Helge Burggrabe, und er versucht auch mit seiner Musik immer wieder Türen zu öffnen. Wir hören jetzt ein Stück von ihm und zwar von seinem Album Hagios. Das sind besondere Lieder, die zum Mitsingen, zum Miteinstimmen einladen sollen. Und über die Idee dahinter sprechen wir gleich. Pace y Bene heißt eines dieser Lieder. Pace y Bene, eine Komposition meines Gastes Helge Burggrabe hier im Deutschlandfunk Kultur, ein Titel aus seinem Album Hagios. Und Hagios, das ist ein großer Liederfundus, den Helge Burggrabe geschaffen hat. Was ist die Idee dahinter?
Das Wort heißt übersetzt heilig. Das ist ein altgriechisches Wort für das Heilige, das eigentlich in allen Kulturen, in allen Religionen umkreist wird. Und ich versuche das eigentlich ein bisschen so vom Sockel zu holen, dass es nicht so zu sehr so das andere Besondere ist, sondern dass es eigentlich so was ganz Alltägliches bekommt. Und diese Gesänge, die da entstanden sind, sind ja so wie Klangminiaturen. Also ich würde gar nicht von einer Komposition sprechen. Es sind ganz einfache Gesänge mit dem Ziel, dass jeder Mensch da sofort einstimmen kann, also dass man die mitsummen kann. Sie wiederholen sich ja auch. Es ist so ein bisschen ähnlich wie die Tradition von Thésée oder von früheren Klostergesängen, also durch die Wiederholung so eine Vertiefung zu schaffen. Also
auch wie so eine Meditation dann letztlich, oder?
Genau, eigentlich wie so ein Gesang, der ins Gebet führt, ja.
Aber Voraussetzung ist wahrscheinlich trotzdem erstmal, dass man singen kann, oder?
Ja, das ist ja eben die Frage. Also gerade in unserer westlichen Kultur haben wir das sehr stark so, dass man so eine Trennung hat. Da sind diejenigen, die musikalisch sind und da gibt es aber auch welche, die wirklich unmusikalisch sind oder nicht singen können. Und das finde ich ziemlich fatal. Also weil dann verstummen ein Teil von Menschen ihr Leben lang und trauen sich vielleicht unter der Dusche noch oder im Fußballstadion zu singen, aber sonst. Und das finde ich wirklich so schade, weil die Stimme, menschliche Stimme ist ein unmittelbarer Ausdruck unserer Seele. Und da etwas hineinlegen zu können, also meine Ermutigung ist bei diesen Hagios-Gesängen, dass es keine falschen Töne gibt. Also in diesem Kontext gibt es keine falschen Töne, einfach mutig loszusingen. Genau.
Und was ich interessant finde, auf Ihrer Homepage schreiben Sie, dass diese Gesänge, dieses gemeinschaftliche Singen im Prinzip eine Art Friedensarbeit ist. Inwiefern?
Ja, die Erfahrung habe ich wirklich gemacht, dass uns die Gesänge, aber auch dann die Stille, also dieser Raum, der vor einem Musikereignis ist und vor allem auch nach einem verklingenden Ton da ist, in eine Zentrierung führen kann und diese Zentrierung uns in eine Klarheit bringt und eine Art inneren Frieden erzeugen kann und dass es tragfähiger manchmal noch ist, also in meinen Augen, als wenn man nur über Frieden redet. Also dass sozusagen über die Erfahrung in mir eine Stille erzeugen zu können, die mich anbindet an einen größeren Sinn. Also ich versuche das ganz freilassend zu formulieren. Mhm. Das kann philosophisch sein, das kann religiös sein, aber eben, dass man so etwas wie Trost und Halt bekommt in seinem Leben und sich geborgen fühlt.
Das heißt, Musik hat für Sie tatsächlich eine heilende Wirkung?
Ja, also das ist für mich offensichtlich. Also in allen Kulturen gibt es Musik, die ganz bewusst auch eingesetzt wird dafür. Aber ich denke, dass wir uns immer als Menschen Musik suchen, die uns gut tut. Die uns, manchmal wollen wir Musik, die uns in die Lebendigkeit führt oder in den Tanz. Und dann eben aber auch bewusst Musik, die in die Sammlung führt. Und ich denke eben, dass ein äußerer Frieden nie erreicht werden kann, ohne dass wir in uns arbeiten und einen inneren Frieden eben auch erreichen.
Nun gibt es ja in Ihrer Arbeit auch immer wieder religiöse Bezüge. Also Sie schreiben eben auch geistliche Oratorien, zum Beispiel Lux in Tenebris, Licht in der Dunkelheit, in dem geht es um Kain und Abel. Jetzt, wenn wir über Frieden reden, wird jetzt vielleicht auch die eine oder der andere sagen, die Religion hat ja oft dazu auch beigetragen, dass die Menschen in Unfrieden leben. Zumindest wird sie benutzt, um Gewalt zu rechtfertigen. Das ist doch eigentlich ein Konflikt, der auch nur sehr schwer aufzulösen ist, oder?
Absolut. Also das ist einfach, also für mich unerträglich, dass wirklich zutiefst friedvolle Grundgedanken der Religionsgründer immer wieder fast missbraucht werden. Also sich darauf zu berufen, auf eine Religion und dann loszuziehen und Gewalt auszuüben, ist so ein Widerspruch. Jetzt könnte man natürlich sich da abarbeiten daran. Also ich merke, dass ich als Musiker und Komponist mich eher rückbinde wieder an die Ursprungsgedanken und die sind immer friedensstiftend. Also wenn man das anschaut, was Mohammed formuliert hat, was Jesus, was Buddha formuliert hat, Lao Tse, oder eben ist es eigentlich immer lebensfördernd. Und da möchte ich sozusagen mich anbinden und rückerinnern mit meinen Projekten. Zum Beispiel Lux in Tenebris, dieses Urdrama von Kain und Abel, wo der Kain das nicht mehr aushält und seinen eigenen Bruder erschlägt. Das ist eigentlich wie so ein Urmotiv für das, was gerade in der jetzigen Zeit wieder aufgeführt wird, ein Drama, ja, und entfernt sich von den Grundgedanken.
Sie appellieren ja auch Menschlichkeit jetzt, so heißt das Buch, was Sie geschrieben haben, was auch Teil dieses Human International Projekts ist. Und dieses Buch haben Sie zusammen mit Pia Stutz verfasst. Und da beschäftigen Sie sich eben mit der Frage, wie ein friedliches Zusammenleben über alle Grenzen von Weltanschauung hinweg möglich sein kann. Und da sagen Sie, ein glaubwürdiges Engagement für die Menschenrechte, die beginnt bei einem selbst. Wie kann das aussehen?
Ja, das ist das, was man vielleicht Ethik bezeichnen kann oder einfach Haltung. Also Albert Schweitzer hat das mal so formuliert, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und das, wenn man diese Essenz mal sich überlegt, dann ist es eigentlich ein Bewusstwerden der eigenen Bedürfnisse. Und dann aber zu schauen, dass der Mensch, der mir gegenüber ist, auch ganz ähnliche, vielleicht sogar die gleichen Bedürfnisse hat. Und dann beginnt es, das auszutarieren. Also meine Freiheit endet eben an der Grenze, wo die Freiheit des anderen beginnt. Also ich kann mich nicht einfach ausbreiten. Und Und insofern ist es, finde ich, ganz essentiell, bei sich selbst anzufangen, bei der eigenen Haltung. Was für ein Leben wünsche ich mir für mich selber und gestehe das auch dem anderen zu. Und dieses Ausformulieren fand eben auch in den Menschenrechten statt, in diesen 30 Artikeln. Deswegen sind die so hochaktuell und im Grunde genommen ist das kein Jubiläum dieses Jahr, 75 Jahre ist es ja her, die Verabschiedung, sondern es ist ein ganz, ganz wichtiges Erinnern. Es ist nach dem Zweiten Weltkrieg formuliert worden und die Schrecken jetzt sind schon wieder ähnlich groß an so vielen Konflikten in der Welt. Also es ist kein, ach ja, nice to have und so könnte man mal sich überlegen, sondern es ist eine Grundfrage, wie überleben wir als Mensch, als Gattung oder wollen wir uns weiter die Köpfe so einschlagen, wie es jetzt passiert?
Deutschlandfunk Kultur, der Komponist Helge Burggrabe war heute Vormittag mein Gast. Heute Abend feiert sein neues Werk Human Konzertpremiere in Berlin in der Philharmonie. Und wir haben schon erfahren, dass Human eigentlich mehr ist als Musik. Es geht um die Idee des menschlichen Miteinanders. Und sie laden im Prinzip jede und jeden ein, mit ihrer Musik etwas Eigenes zu machen, eigene Projekte zu schaffen oder eigene Akzente zu setzen. Was erhoffen Sie sich da, was da alles entstehen könnte?
Also Grundlage ist eben dieses einstündige Orchesterstück und mit dieser Musik kann man sozusagen loslegen. Es gibt die Möglichkeit, in die Bewegung zu gehen, in den Tanz. Also es ist ja von Anfang an die Idee gewesen, dass es eben auch tanzbare Musik quasi ist, auch für jüngere Menschen, für Jugendliche. Und man kann es in Schulen aufgreifen als Projekttage, Projektwochen. Menschenrechtsbildung, denke ich, ist wichtiger denn je und sollte unbedingt Inhalt sein. Vielleicht sogar in ganz normalen Schulfächern ist es ja teilweise auch im Gemeinschaftskundeunterricht. Also und da eignet sich dieses Projekt. Das ist Freilassen, man kann es kreativ damit umgehen. Orchester können es aufgreifen als Orchesterkonzert, so wie heute Abend in Berlin, in Verbindung mit Texten aus dem Menschenrechtserklärung. Oder eben auch Ballettbühnen können, Profibühnen können das als Musik nehmen und eigene Projekte damit umsetzen. Also es ist wirklich die Idee, dass es einfach eine Bewegung auslöst, die das nochmal verstärkt, dass man diese Grundfragen stellt und eben auch wirklich bewegt auf allen Ebenen, also intellektuell, aber auch mit dem ganzen Körper.
Und Sie haben ja auch diese positive Erfahrung mit den Schülerinnen und Schülern aus Molenbeek gemacht, mit denen Sie gearbeitet haben, wo Sie gesagt haben, also da ist ganz viel mit denen passiert. Ne?
Absolut, es sind über 30 Tanzprojekte schon gewesen in Spanien, zuletzt eben auch in Palästina, in Bethlehem ist bis 3 Tage vor diesem schrecklichen Angriff der Hamas ist noch Human dort umgesetzt worden, eine Aufführung in Bethlehem, also mit jungen Menschen dort. Also es ist schon an vielen Orten hingewandert und lebt von den Menschen, die das aufgreifen und es ist absolut freilassend und man kann diese Musik nehmen und loslegen.
Auch das ist bewegend zu hören, wenn Sie das erzählen mit den Kindern. Mhm. Heute Abend kann sich jeder selbst einen Eindruck verschaffen, wer zumindest in Berlin ist. Es gibt, glaube ich, noch Karten für die Veranstaltung, für das Konzert heute Abend, oder?
Genau, man kann einfach hinkommen, es hat genügend Platz noch, der Saal ist groß.
Okay, heute Abend im Kammermusiksaal der Philharmonie in Berlin, Human von Helge Burggrabe. Vielen Dank, dass Sie sich vor der Generalprobe, die es, glaube ich, gleich gibt, ne, die Zeit genommen haben für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.